Die kultischen Vorschriften in 2. Mose wirken auf den ersten Blick fremd und gesetzlich, doch hinter ihnen liegt ein lebendiges geistliches Bild, Gottes Wirtschaft, die uns aus der Falle der Sünde herausführt und in Christus als Wohnstätte und Versorgung führt. Die Ordnungen fragen nicht nur nach Regeln, sondern zeigen, wie Erlösung konkret gestaltet, wie die Fülle des Herrn erlebt und wie wir einander als Leib Christi dienen sollen. Welche praktischen Implikationen haben diese Bildreden für unseren Alltag als Gemeinde und für den Umgang mit neuen Gliedern im Leib? Erlösung und sündiges Leben nicht vermischen. Die Anordnung, das Blut des Opfers nicht mit gesäuertem darzubringen, richtet den Blick auf eine tiefe theologische Unvereinbarkeit. Es heißt, du darfst das Blut meines Schlachtopfers nicht zusammen mit gesäuertem darbringen, und das Fett meines Festopfers soll nicht über Nacht bleiben bis zum nächsten Morgen. Das Blut steht hier als Zeichen der stellvertretenden Sühne, das Gesäuerte symbolisiert die verderbliche, aufblähende Kraft der Sünde. Wenn diese beiden Elemente zusammengeführt werden, wird die reinigende Wirkung des Blutes verunreinigt, das heißt, wer Christi verliert seine befreiende Durchwirkung im Leben, weil die alte Natur weiter ihre Geltung beansprucht. Zunächst heißt es in Vers 18, du sollst das Blut meines Opfers nicht mit gesäuertem Brot darbringen. Damit wird davor gewarnt, die Erlösung Christi mit unserem sündigen Leben zu vermischen. Die praktische Deutung führt zu einer klaren Einsicht, Erlösung bleibt nicht bloß ein einmaliges Ereignis, sondern verlangt eine fortdauernde Absonderung gegenüber der alten Lebensweise. Solange die säuernde Struktur der Sünde heimlich oder offen im Herzen verbleibt, kann das Blut nicht seine volle Wirkung entfalten, die Sühne wird in ihrer Heiligkeit gestört. Doch diese Einsicht endet nicht in Beklemmung, sondern weist auf die Notwendigkeit des täglichen Lebenswandels in der Gegenwart Gottes eine Haltung, die das auferlegte Heil Christi ernst nimmt und ihm Raum gibt, lebensverändernd zu wirken. So wird das Gesetz nicht zum bloßen Verbot, sondern zum Wegweiser in die praktische Heiligung. Du darfst das Blut meines Schlachtopfers nicht zusammen mit gesäuertem darbringen, und das Fett meines Festopfers soll nicht über Nacht bleiben bis zum nächsten Morgen. Die Anordnung lädt zu einer ehrlichen Betrachtung des Verhältnisses zwischen Erlösung und Alltag ein, nicht als Maßregel, sondern als Einladung, die befreiende Kraft des Blutes nicht neben der alten Natur weiter bestehen zu lassen. In dieser Spannung zeigt sich die Hoffnung, dass Christus nicht nur erlöst, sondern auch fortwährend reinigt und formt. Die Reichtümer Christi heute genießen und Gott die Erstlinge darbringen. Die Weisung, dass das Fett des Festopfers nicht bis zum Morgen verbleiben dürfe, und der Hinweis auf das Bringen der Erstlinge sprechen von der Dringlichkeit und der Qualität unseres Zugangs zu Gott. In 2. Mose heißt es, das Fett meines Festopfers soll nicht über Nacht bleiben bis zum nächsten Morgen, und weiter, das erste von den Erstlingen deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen. Das Fett als die beste, reichste Seite des Opfers steht dafür, dass die kostbarsten Aspekte des Heils jetzt zu genießen sind. Die Erstlinge verweisen darauf, dass das Beste zuerst dem Herrn dargebracht wird und nicht bloß privat konsumiert. Nach diesem Vers darf das Fett des göttlichen Festmahls nicht bis zum Morgen liegen bleiben. Das heißt, die Reichtümer Christi sind dafür da, dass wir sie heute mit Gott genießen, nicht erst morgen. Diese Ordnungen deuten an, dass Gottes Gabe nicht erst später abgeschmeckt werden soll. Christus als die Vorhut und der Erstling ist gegenwärtig gegeben, wie es heißt, jetzt aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, die Erstlingsfrucht derer, die entschlafen sind. Die geistliche Logik hier ist einfach und tief zugleich, Gottes Reichtum ist gegenwärtig und verlangt eine ehrliche Anerkennung in der Gegenwart. Die Haltung, die den Erstling für sich behält oder die reichste Gabe aufschiebt, verfehlt den Sinn der Gemeinschaft mit Gott. Wer dem Ersten und Besten Raum gibt, erfährt Gottes Gegenwart als Wohnstätte und Lebensversorgung. Du darfst das Blut meines Schlachtopfers nicht zusammen mit gesäuertem darbringen, und das Fett meines Festopfers soll nicht über Nacht bleiben bis zum nächsten Morgen. Das Erste von den Erstlingen deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen. Du sollst ein Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Die Worte über Fett und Erstlinge lenken auf eine unmittelbare, demütige Praxis des Genusses und der Hingabe, nicht als äußere Leistung, sondern als Ausdruck einer inneren Wertschätzung dessen, was Christus ist. Das weckt Zuversicht, denn Gott sucht nicht unsere perfekte Vollkommenheit, sondern die Bereitschaft, ihm das Beste gegenwärtig darzubringen und sein Heute zu kosten. Das Wort als Milch, nähren, nicht zerstören. Das Bild, ein Zicklein nicht in seiner Muttermilch zu kochen, erscheint zunächst eigentümlich, entfaltet aber eine klare sittlich-geistliche Aussage über die Art unserer Gemeinschaft untereinander. Es heißt, du sollst ein Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen. In der alttestamentlichen Symbolik steht Milch für sanfte, lebensspendende Nahrung, das Neue Testament ergänzt dies und ruft die Gläubigen dazu auf, sich nach der unarglistigen Milch des Wortes zu sehnen, damit sie dadurch wachsen zur Errettung. Der Schutz der zarten Lebensphase ist hier Leitmotiv, das Wort soll nähren, nicht zerstören. Du sollst kein Zicklein in der Milch seiner Mutter kochen. Hier steht die Milch symbolisch für die Milch des Wortes Gottes, die dazu dient, neue Gläubige zu nähren. Die Vorschrift, kein Zicklein in der Milch seiner Mutter zu kochen, bedeutet sinnbildlich, dass die Milch des Wortes Gottes nicht dazu dienen darf, neue Gläubige in Christus zu töten. Verwendet die Milch des Wortes Christus als Lebensversorgung dazu, neugeborene Christen zu nähren, verwendet sie nicht, um sie zu töten. Wenn Hebräer 5, 12 bis 13 mahnt, dass viele noch Milch statt fester Speise nötig haben, wird offenkundig, dass die Gemeinde ein mütterlicher Raum geistlicher Nahrung sein soll. Die Anwendung dieser Bildsprache im Leben der Ortsgemeinde bedeutet, dass Lehrtätigkeit, Umgang und Leitung zuerst das Aufbauen und Wachsen im Leben Christi im Blick haben müssen, wo Wortgebrauch zu Vorwürfen oder Abschreckung wird, werden Neugeborene im Glauben geschädigt statt genährt. Diese Einsicht entbindet nicht von Reife, wohl aber von Härte, die Aufgabe ist, Nahrung zur Reife zu geben, nicht sie in Schock zu verwandeln. Im Ausklang dieser Betrachtung wohnt eine ermutigende Verheißung, ein Leib, der die Milch des Wortes als Lebensversorgung achtet, wird Frucht tragen. Wo die Gemeinschaft sich dem nährenden Gebrauch des Wortes öffnet, wächst Hoffnung nicht als Druck, sondern als Vertrauen in Gottes Geduld und in die lebensfördernde Kraft Christi. So spricht die Schrift durch Nahrung, nicht durch Vernichtung, und diese Wahrheit lädt zu stillem Staunen und innerer Motivation ein. Das Erste von den Erstlingen deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen. Du sollst ein Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Und sehnt euch wie neugeborene Kinder nach der unarglistigen Milch des Wortes, damit ihr durch sie wachst zur Errettung. Das Bild der Muttermilch ruft zu einem sorgsamen Umgang mit dem Wort in Gemeinde und Brüderlichkeit. Nicht als strenge Regel, sondern als Orientierung für ein Klima, in dem Neugeborene bleiben und wachsen können. Darin liegt sowohl Schutz als auch Hoffnung auf reife Frucht. Herr Jesus, lehre uns, deine Erlösung reinzuschätzen, deine Fülle jetzt zu genießen und mit sanfter Fürsorge andere zu nähern, möge dein Leben in uns herrschen, damit alle Ehre dem Vater gebührt. Amen.